Guten Morgen. Ich möchte zu Beginn zwei Verse aus dem Epheserbrief vorlesen, die auch auf dem Liedzettel stehen. Lasst in eurer Mitte Psalmen, Hymnen und geistliche Lieder erklingen. Singt und jubelt aus vollem Herzen dem Herrn. Sagt Gott dem Vater jederzeit Dank für alles im Namen unseres Herrn Jesus Christus. Ich hoffe, alle können mich soweit verstehen. Ich bin nämlich etwas erkältet. Ich beginne mal mit der Jahreszeit. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Der Herbst strömt so eine Vergänglichkeitsstimmung aus. Sieht man an jedem Baum. Wenn man es sich noch schwerer machen will, guckt man in die Zeitung, die Todesanzeigen. Man denkt immer, im November würden besonders viele Leute sterben. Das stimmt statistisch nicht. Aber man denkt es. Man meint es, das würde dazu passen. Also, der Herbstmonat November erscheint vielen als Totenmonat. Und richtig daran ist ja, wir haben drei Gedenktage im November. Am 2. November, sozusagen von meiner Konfession, der Tag aller Seelen. Heute ist der staatliche Volkstrauertag. Und nächste Woche Sonntag, der sogenannte Totensonntag oder Ewigkeitssonntag in der evangelischen Kirche. Bei all diesen drei Gedenktagen wird der Verstorbenen gedacht. Und zwar mit Blick auf ihr Leben natürlich. Die meisten haben ihr Leben gelebt in ihrer kleinen Welt, in ihrer kleinen Umgebung. Derer, denen wir am Volkstrauertag gedenken, die haben es hingegeben für andere Werte. Ich will es mal ganz neutral sagen. Ob es die Werte immer wert waren, ist eine andere Frage. Aber der Manfred hat schon von Dankkultur gesprochen. Es gibt diese Erinnerungsdankbarkeit. Man könnte auch etwas schärfer sagen, den Erinnerungsoptimismus. Ja, dass man nur auf das Gute schaut. Wenn man mal die Wochenendausgabe des Darmstädter Echos sich anschaut und die aufmerksam die Traueranzeigen durchliest, dann findet man häufig die Formel über den Namen der Angehörigen geschrieben, in Liebe und Dankbarkeit. Oder das wird eben auf andere Weise ausgedrückt. Ich bin in meiner Nebentätigkeit ja Trauerredner, wie ihr wisst. Und vor der Trauerfeier führe ich immer ein langes Gespräch mit den Angehörigen. Und dann kommen wir irgendwann an den Punkt, wo es darum geht, wie soll die Trauerfeier abgeschlossen werden. Erster Punkt, wo man staunen darf, oft wird ein Gebet gewünscht. Auch wenn diejenigen nicht mehr in der Kirche waren. Wenn das nicht der Fall ist, dann versuche ich, die Angehörigen dafür zu gewinnen, einen Text zum Danken vorlesen zu lassen. Die Bereitschaft für das Leben eines Verstorbenen zu danken, ist in den meisten Fällen da. Man kann auch sagen, dass das Gefühl ehrlich ist und eigentlich normalerweise keiner Begründung bedarf. Aber es ist nicht selbstverständlich. Das mit der Dankkultur muss man ein bisschen in Anführungszeichen setzen. Es gibt auch eine dunkle Folie dafür. Und es gibt Stimmen für dieses Ungute, die sich auch bemerkbar machen. Nur ein Beispiel dafür. Könnt ihr euch vorstellen, dass es ganz andere Reaktionen und Gefühle gibt beim Tod eines Menschen als Trauer und Dankbarkeit? Manchmal hat man sie auch selbst, sagt sie aber nicht. Ja? Ich kriege sie auch nicht direkt zu hören, merke sie aber. Also in einer ganz ungewöhnlichen Todesanzeige, die ich mal gelesen habe, hieß es über den Verstorbenen tatsächlich so. Er hinterlässt zwei erleichterte Kinder, sechs Enkel und unzählige weitere Opfer, inklusive seiner Ex-Frau. Er lebte 29 Jahre länger als erwartet und deutlich länger als verdient. Das ist nicht gefaked, ja? Also ich denke, die vorherrschenden Gefühle sind hier nicht Liebe und Dankbarkeit. Da sind wir uns einig. Ja, die Gefühle sind eher Erleichterung, Häme, ja sogar Hass. Und das ist Gott sei Dank die Ausnahme. Und ich hoffe, dass das nicht überhand nimmt. In der Regel wird der Verstorbenen wirklich, wie es heißt, in Liebe und Dankbarkeit gedacht. Warum ist das so? Was hat es damit auf sich? Denn die Dankbarkeit ist ja nicht ungebrochen, da sind wir uns einig. Ja? Fast alle gläubigen, betenden Christen, aber auch nicht glaubende, nicht betende Menschen sind offen und bereit für das abgeschlossene Leben, ein Leben, das nicht immer vollendet sein muss, trotzdem zu danken. Könnte das menschliche Danken für das Leben so etwas wie der Vorhof des Betens sein? Da komme ich auf diesen Ausdruck, den wir auch gerade im Lied gehört haben. Das ist mein Predigtthema heute. Warum ist das Danken für uns Christen so wichtig? Und was können wir als Glaubende der Dankbarkeit, die ja auch von anderen geübt wird, vielleicht hinzufügen? Was sagt unser Glaube Weiterführendes dazu? Verzeiht es, dass ich euch ein Glas Wasser vortrinke? Also, ich habe mir noch gedacht, wenn ihr nachher möchtet, in dem Teil des Gottesdienstes, wo Fürbitten oder Anliegen vorgetragen werden, wäre es auch schön, wenn jemand einen Dank vorbrächte. Denn Danken lebt von der konkreten Benennung des Dankes. Das ist nicht abstrakt. Das ist immer ganz praktisch und konkret. Von der Wortbedeutung her hat das deutsche Wort Danken mit Denken zu tun. Okay, jetzt soll ich euch auch noch einen Bonbon vorlutschen. Danke. Also wer gedankenlos in den Tag hineinlebt, der wird wahrscheinlich auch das Bedürfnis zu danken weniger verspüren. Der lebt eben auch danklos. Wer aber nachzudenken beginnt, ich meine, der findet Gründe genug zu danken. Nun hat der Manfred schon manches vorweggenommen mit seinen Beispielen vorne. Ich will trotzdem bei meinem bleiben. Ganz alltägliche Szene in der Fleischerei. Kauft eine Mutter mit ihrem kleinen Sohn für die Familie Fleisch und Wurst ein. Als die Ware eingepackt und bezahlt ist, schneidet die Verkäuferin ein gutes Stück Fleischwurst ab und gibt es dem kleinen Jungen. Dann sagt die Mutter zum Kind, und was sagt man? Was sagt das Kind? Danke, sagt das Kind. Kommt uns allen schon so ein bisschen vor, als ob da sozusagen eine Pädagogik durchschimmert, ja? Nicht von beiden Seiten. Es kann ja auch sein, dass die Fleischindustrie sich hier die künftigen Fleischesser, die Karnivoren heranzieht, ja? Aus gutem eigenem Interesse. Und dass die Eltern vielleicht denken, das gehört sich so. Aber wenn man es positiv betrachtet, dann passiert hier was sehr Wesentliches. Das Kind lernt Danke sagen. Religiös betrachtet, die Mutter führt das Kind in den Vorhof des Betens. Denn Danken ist ein Vorgang, in dem wir bekennen, dass sich nichts von selbst versteht, dass alles gegeben, geschenkt ist. Danken ist das Staunen, dass wir mit Gutem beschenkt werden. Es ist die Anerkennung, dass die Gabe auch nicht notwendig ist, dass sie nicht von uns verdient ist. Sie ist im Gegenteil geschenkt, umsonst, gratis. Gratis klingt nach Latein, ist es auch. Sprachliche Mutter von gratis heißt gratia. Das ist Gnade. Das ist fast ein Fremdwort geworden in der Leistungsgesellschaft. In der Leistungsgesellschaft muss sich jeder alles selbst verdienen. Und wer sich alles selbst verdankt, kommt ja auch ohne Danken aus. Also Danken kann der Vorhof des Betens sein. Es bereitet uns innerlich darauf vor, dass alles Gute und Beglückende eine Gabe ist. Auch Kinder sind eine Gabe, auch wenn sie sich bemerkbar machen. Und auch wenn sie andere Seiten haben, sie sind eine Gabe. Und die Gabe lässt uns auf den Geber schauen, den, der uns beschenkt hat. In dem Beispiel ist es erstmal ein Kind und ein Stück Wurst, eine Mutter und eine Verkäuferin. In einem Gedicht, das ich euch mitgebracht habe, das auch abgedruckt ist, von Hans Magnus Enzensberger, geht es um mehr als die Wurst. Hans Magnus Enzensberger, nur ganz kurz, hat Anfang letzter Woche seinen 90. Geburtstag gefeiert, hat mancher vielleicht in der Zeitung gelesen, ist ein Intellektueller, ein Schriftsteller, Verleger, Lyriker, schreibt sehr gute Gedichte. Also, in diesem Gedicht wird er sich bewusst, wie viel und wie wunderbar all die Dinge sind, für die er unbedingt danken möchte. Das Gedicht hat den Titel Empfänger unbekannt, Retour à l'envoyeur, das heißt zurück an den Absender. Ich lese es nochmal vor. Vielen Dank für die Wolken. Vielen Dank für das wohltemperierte Klavier und, warum nicht, für die warmen Winterstiefel. Vielen Dank für mein sonderbares Gehirn und für allerhand andere verborgene Organe. Für die Luft und natürlich für den Bordeaux. Herzlichen Dank dafür, dass mir das Feuerzeug nicht ausgeht und die Begierde und das Bedauern, das inständige Bedauern. Vielen Dank für die vier Jahreszeiten, für die Zahl E und für das Koffein und natürlich für die Erdbeeren auf dem Teller, gemalt von Chardin, sowie für den Schlaf ganz besonders. Und damit ich es nicht vergesse, für den Anfang und das Ende und die paar Minuten dazwischen inständigen Dank. Meinetwegen für die Wühlmäuse draußen im Garten auch. Also, Empfänger unbekannt, zurück an den Absender. Das steht manchmal auf Post, die nicht zugestellt werden konnte. Und das ist der Titel, unter dem Enzensberger hier sehr praktisch und manchmal auch sehr poetisch ein paar Dinge aufzählt, für die er danken möchte. Es fängt an mit kleinen Dingen, Winterstiefel, ja, wohltemperierte Klavier, schon etwas mehr. Und dann kommen aber auch ganz komplexe, staunenswerte Dinge dazu, die Dank und denkwürdig sind, nämlich zum Beispiel unsere Fähigkeit zur Abstraktion in der Mathematik. Diese Zahl E ist die sogenannte Eulersche Zahl, die hat eine Bedeutung in der Analyse und der differentialen Integralrechnung, von der ich nichts verstehe. Da muss ich sozusagen für Unbekanntes danken. Aber auch wieder das Wunder der Malerei. Zum Beispiel eine vollendet gemalte Schale mit Erdbeeren vom französischen Maler Jean-Simeon Chardin, der zu Beginn des 18. Jahrhunderts lebte. Und sogar die Eigenart des Menschen, schuldig werden zu können. Die Schuld einzusehen, Reue zu empfinden und bedauern. Dafür dankt er. Und der Dank, das werden manche nachvollziehen können, dafür, dass wir schlafen können, gut schlafen können. Das wünscht sich mancher, ich manchmal auch. Und dann fast beiläufig, damit ich es nicht vergesse und damit keine Rührseligkeit aufkommt, in einer Art Understatement, danke für den Anfang und das Ende und die paar Minuten dazwischen. Das ist das Leben. Und der Dank wird auch noch gesteigert, er wird inständig. Und dann endet das Ganze sozusagen mit einem Zugeständnis für das, was man sonst auch eher als lästig, als ärgerlich und unnötig empfindet, meinetwegen für die Wühlmäuse draußen im Garten auch. Das ist das Interessante, der Dank wird universal. Er umschließt auch das, was wir vielleicht nicht verstehen, was uns ärgert, was aber einen Sinn hat. Und indem er das alles ausdrückt und benennt, empfindet Enzensberger sowas wie Glück. Und zugleich eine gewisse Verlegenheit. Er kann niemandem danken für das, was man in Wahrheit doch wirklich nur als Geschenk empfinden kann und bezeichnen kann. Trotzdem, finde ich, ist das Gedicht von Enzensberger über die Dankbarkeit hinaus von Offenheit geprägt. Es lässt eben offen, ob es einen Empfänger für die Danksagung gibt, der zugleich der Absender ist. Er bleibt unbekannt. Empfänger unbekannt. Enzensberger selber, der wie gesagt seinen 90. Geburtstag gefeiert hat, hat von sich selber mal gesagt, relativ ehrlich, aber auch ziemlich spöttisch, wie das so für ihn typisch ist. Eine wohlwollende Fee hat mir das Talent für den Glauben an den Monotheismus vorenthalten. Also bleibt mir nur eine einzige Möglichkeit. Sie besteht darin, Agnostiker zu sein und zu bleiben. Die Agnostiker sind unter denen, die nicht an Gott glauben, mir die sympathischsten. Denn sie sagen einfach nur, ich weiß es nicht. Ja? Mit einer solchen Position kann man gut sprechen. Wir wissen es auch nicht. Wir glauben es. Ja? Also, nochmal, man kann durchaus nicht glauben und trotzdem für alles danken. Man kann Agnostiker sein und trotzdem offen sein für den Geber des Guten. Also offenes und nachdenkliches Danken kann auch hier in den Vorhof des Betens führen. Wie steht's bei uns mit dem Danken? Bei euch weiß ich es nicht, deshalb erzähle ich von mir. Gibt ja sowas wie eine To-Do-Liste heute, ne? Ich könnte eine To-Thank-Liste aufmachen. Spontan, sofort. Es gibt vieles, was ich aktuell erfahren habe und was ich überhaupt nicht als selbstverständlich empfinde. Zum Beispiel, ich danke für diesen Gottesdienst. Ich danke für diesen guten Morgen und jeden neuen Tag, wie es da so schön heißt. Ich danke für einige wunderbare Urlaubstage, die ich mit einem Freund in Lemberg in der Ukraine verbringen durfte, in fast mediterranem Klima. Ich bin froh und dankbar, wenn mir ein Haiku gelingt. Das ist so eine japanische Gedichtart. Die Tatsache, dass meine Frau da ist, dass meine Familie gesund ist, ist ein Grund zur Freude und zur Dankbarkeit. Sogar die Erfahrung, dass Nöte und Sorgen, die jeder mal hat, nicht zu Katastrophen werden müssen. Und dann kann man die Frage stellen, habe ich das alles verdient? Habe ich ein Anrecht oder sogar einen Anspruch darauf? Ganz bestimmt nicht. Aber wohin mit meinem Dank? Wer soll ihn hören? Wer ist der tiefste Grund dafür? Wer hat Ohren dafür? Unterschied zu Enzensberger meine ich, den Empfänger, den Adressaten für meinen Dank zu kennen. Gott ist die richtige Adresse dafür. Von ihm kommt alles Gute in meinem Leben. Alles, was er geschaffen hat, ist gut. Ich glaube, dass er in meinem Leben und im Leben aller Menschen alles zu einem guten Ende, zur Vollendung führen will. Gott ist für mich der Absender des Guten und zugleich der Empfänger meines Dankens. Mich an Gottes Adresse zu wenden, scheint mir überzeugender und stimmiger, als zu sagen, danke Leben oder danke Schicksal oder danke Gesellschaft. Man kann sich eben nur bei einer Person bedanken. Und Gott ist Person und noch viel mehr. Wer Gott dankt, tritt, könnte man, um in dem Bild vom Vorhof zu bleiben, aus dem Vorhof hinaus vor das Angesicht des Vatergottes. Das hat mal wunderbar der tschechische oder mährische Dichter Jan Skratzel ausgedrückt, mit Blick auf das Ende und sehr poetisch. Er sagt, wenn sich unser Dasein einmal erfüllt, werden wir Danke sagen, wie die Kinder für den Apfel. Ich hoffe, wir werden so einfach. Unsere Danksagung an Gottes Adresse steht in der Tradition des Gottesvolkes Israel und in der Tradition des Gottessohnes Jesus Christus. Was hat diese Tradition zu sagen? Kann sie dem Danken noch etwas hinzufügen? Ist das Danken der Glaubenden vielleicht noch anders als das weltliche Danken? Natürlich wird auch im Alten Testament gedankt. Aber die Empfindungen Dank und Dankbarkeit sind weniger ausgeprägt, als man so erwarten würde. Im Hebräischen gibt es für Danken in unserem Sinn erstaunlicherweise keine eigenständige Vokabel. Das Wort, das am ehesten passt, heißt von seiner Grundbedeutung her loben, preisen, yada. Der Sprachgebrauch der Semiten zeigt eine Nähe zwischen Danken und Loben. Gott für etwas danken wird also ausgedrückt durch Gott für etwas loben, Gott preisen. Das ist mir mal sehr praktisch aufgefallen. Ich halte auch die Taizé-Gottesdienste hier in der evangelischen Kirche. Und da habe ich mal ein Lied mit dem Thema Danken aussuchen wollen, aus dem Liederheft der Communauté de Taizé, der Gemeinschaft von Taizé. Und ich war völlig überrascht. Ich habe ein einziges gefunden. Rendez grâce au Seigneur, car il est bon. Also es gibt es auch auf Deutsch. Ein einziges, wo ausgesprochen Danken vorkam. Dann habe ich weitergeblättert und da ich mich ein bisschen damit beschäftigt habe, auch mit diesem semitischen Sprachgebrauch, kam ich dahinter, es gibt in den Gesängen der Gemeinschaft von Thésée und in den Gebeten von Roger Schütz weniger den Ausdruck des Dankens, des ausdrücklichen Dankens, aber es gibt eine Überfülle von Ausdrücken wie Loben, Preisen, Jubeln, Feiern. Etwas zugespitzt könnte man sagen, überall da, wo in den Psalmen des Alten Testaments, aber auch in den Gesängen und Gebeten von Thésée Gott gelobt und gepriesen wird, ist das inhaltlich eigentlich das, was wir mit Danken ausdrücken wollen. Jetzt kann man fragen, warum? Ich finde, dass das kein Zufall ist, sondern eine Art Perspektivwechsel. Nicht ich, der Beschenkte, der dankende Mensch, steht im Mittelpunkt, sondern der Schenker, der Geber des Guten. Konkret gesprochen heißt es nicht, ich danke dir für das, was du mir gegeben hast, sondern du sollst gelobt und gepriesen sein. Ja? Es ist ein gewisser Unterschied. Du hast mich reich gemacht mit deinen Gaben. Und dann ist es leicht, den Übergang zu Jesus zu finden. Genau diese Haltung finden wir auch bei ihm. Jesus ist der lobende, dankende Mensch schlechthin. Es gibt ganz viele Stellen im Neuen Testament, in denen Jesus zum Vater aufblickt, lobt und dankt. Nach der Auferweckung des Lazarus hebt er die Augen zum Himmel, lobt Gott, dankt seinem Vater. Dann gibt es eine Stelle, wo er die Kleinen und Unmündigen preist, denen er sich offenbart hat. An anderer Stelle, auch die Brotvermehrung kam ja schon vor, dankt er für die Fische und das Brot, schaut zum Himmel, lobt Gott. Und nicht zuletzt beim letzten Abendmahl nimmt er Brot und Wein, blickt auf zu Gott, dankt und teilt beides an seine Jünger aus. Und ich denke, Jesus will uns zu Menschen machen, die sich wie er ganz und gar Gott verdanken, die ihn loben und preisen und für alles danken. Und das drücken eben auch die Sätze aus dem Epheserbrief aus, die ich zu Beginn vorgelesen habe. Lasst in eurer Mitte Psalmen, Hymnen und geistliche Lieder erklingen. Singt und jubelt aus vollem Herzen dem Herrn. Sagt Gott dem Vater jederzeit Dank für alles im Namen unseres Herrn Jesus Christus. Wisst ihr, wie der früheste Name für den Gottesdienst der Kirche heißt? Eucharistie. Kommt von Eucharistein, heißt einfach Danksagung. Ja? Und im heutigen Neugriechisch, wer schon mal in Griechenland war und etwas bekommt und bedankt sich, dann sagt er auf Neugriechisch Evcharista. Eucharistie. Also, es ist noch merkbar. Nochmal zusammenfassend, wer nie gelernt hat, nachzudenken über die Unselbstverständlichkeit der Gaben, die er im Leben bekommen hat, der wird kaum versucht sein zu beten. Wer aber Dankbarkeit spürt und vielleicht auch den Drang, jemandem zu danken für das Gute in seinem Leben, der ist sozusagen im Vorhof des Betens, der ist auf dem Weg zu Gott selbst. Unser Glaube ist eine einzige Schule von Denken und Danken, von Loben und Preisen. Der Glaube will uns gewissermaßen vor das Angesicht Gottes führen, zum Beten und Schauen, denn Gott ist der Geber alles Guten, der Empfänger unseres Dankens und Lobens. Gott ist allerdings auch, und das ist nur in einer Klammer gesagt, weil es ein dunkles und geheimnisvolles Kapitel unseres Glaubens ist, die Adresse für unser Klagen und Schreien, für unseren Schmerz, für unser Leid, wenn wir nicht unbedingt geneigt sind, Danke zu sagen, angesichts von Krankheit, Ende und Tod. Dennoch, was würde aus uns, wenn wir nicht mehr danken würden oder wenn wir nicht mehr wüssten, wem wir danken können, wem wir uns und alles verdanken? Ich meine, wir würden etwas verlieren von dem, was uns zu Menschen macht. Daher danken auch Menschen, die nicht unbedingt beten. Und ich meine, sie befinden sich damit im Vorhof des Betens. In den Vorgesprächen der Trauerfeier wird mein Vorschlag für den Text der Dankbarkeit für das Leben des Verstorbenen Ausdruck meistens sehr gern und bereitwillig angenommen. Manchmal ist es tatsächlich dieser Text von Enzensberger, aber er ist nicht für alle geeignet. Sehr oft ist es ein anderer Text von Dietrich Bonhoeffer, in dem das Wort Gott nicht vorkommt. Ich lese nur einen Auszug vor, da heißt es: Je schöner und voller die Erinnerungen, desto schwerer die Trennung. Aber die Dankbarkeit verwandelt die Qual der Erinnerung in eine stille Freude. Man trägt das vergangene Schöne nicht wie einen Stachel, sondern wie ein kostbares Geschenk in sich. Wenn man es wie einen verborgenen Schatz, dessen man sich gewiss ist, besitzt, dann geht eine dauernde Freude und Kraft von dem Vergangenen aus. Das können viele unterschreiben. Im Jahr 1961 wurde von der Evangelischen Akademie Tutzing ein Wettbewerb für geistliche Lieder ausgeschrieben. Der Kirchenmusiker Martin Gotthard Schneider aus Konstanz komponierte damals ein Lied und gewann den ersten Preis. Das Lied hat den Titel »Danke für diesen guten Morgen«. So alt ist das schon. Es wurde damals vom Botho-Lukas-Chor aufgenommen, vielleicht erinnern sich die Älteren, ich gehöre zu denen, und wurde in einer Kleinauflage als Schallplatte herausgegeben. Ich kenne das noch. Das Lied konnte sich, man höre und staune, 1963 für 1,5 Monate in den deutschen Singlecharts platzieren. Es ist damit das einzige Kirchenlied, dem jemals eine Chartplatzierung gelang. Und meine Überlegung ist, ob das nicht auch daran liegt, weil es in dem Lied um Danken ging. Was würde aus uns Menschen, wenn wir gar nicht danken könnten? Was würde geschehen, wenn wir kein Du ansprechen könnten, dem wir für alles danken möchten? In der letzten Zeile des Liedes von Martin Gotthard Schneider wird deshalb konsequenterweise auch gedankt für die Fähigkeit, überhaupt danken zu können. Danke, ach Herr, ich will dir danken, dass ich danken kann. Jetzt würde ich nochmal die Musikanten bitten. Man merkt deutlich, dass die Musik sich fertig macht. Also, nochmal. Mir geht's um Verstorbene, egal ob sie der Kirche mal angehörten oder nicht mehr oder gar nicht, und der Menschen, die um sie trauern. Und zweitens, es geht mir um Menschen, die nicht glauben oder noch nicht glauben, aber vielleicht auf der Schwelle des Betens und Glaubens stehen, manchmal ohne es zu wissen, ja. Und für Sie, für diese beiden Gruppen, habe ich eben 2 Strophen getextet und Sie mitten in den Gottesdienst genommen. Und hier schließt sich sozusagen der Kreis. Ich habe begonnen mit den Sätzen aus dem Epheserbrief, wo es heißt eben, singt Lieder und dankt Gott. Und das will ich zum Schluss tun, ganz vorsichtig, mit der Begleitung der Musikgruppe, die 2 Strophen für diese beiden Gruppen, die ich genannt habe. Danke für unsere lieben Toten, danke, dass sie jetzt bei dir sind. Danke, dass ich nach diesem Leben sie im Himmel find. Danke, wenn Menschen staunend danken, danke, dass sie im Vorhof stehen. Danke, darf ich am Ende alle bei dir wiedersehen. Danke für euer Zuhören und eure Aufmerksamkeit.